Das ist Dolo Music.
Und ich bin euer Host, Martin Senfter. Grüß euch. Dieses Mal gibt's was richtig Spannendes. Ich habe nämlich Oliver Welter von Naked Lunch zum Interview getroffen und mit ihm über das neue Album Lights and the Slight Taste of Death gesprochen. 12 lange Jahre lagen zwischen der letzten Platte und dem jetzt ganz neu erschienenen Album und dazwischen ist dementsprechend einiges passiert. Naked Lunch zählen ja zu den bedeutendsten österreichischen Indie-Bands, ist eine Gruppe, die sich seit Anfang der 90er immer wieder neu erfunden hat. Das ist auch dieses Mal so, vermutlich auch, weil Bandgründer Oliver Welter in den letzten Jahren eine sehr schwere Zeit durchlebt hat. Er war schwer krank, hat sich mittlerweile aber vollständig erholt, fiel danach aber in eine depressive Phase und fand dann, vor allem auch durch die Geburt seiner Tochter, wieder zurück ins Leben und auch ins musikalische Leben. Dass Naked Lunch jetzt aber überhaupt wieder ein Album veröffentlichen, war alles andere als selbstverständlich, weil 2019 stieg mit Hervik Zamanik alias Fassmann der kongeniale Partner von Oliver Welter aus und viele haben sich eben dann gedacht, das war's mit Naked Lunch. Aber dann ist Produzent Wolfgang Lehmann aufgetaucht und Oliver Welter hat jemanden gefunden, der in ihm wieder ein echtes musikalisches Feuer entfachte. Und genau deshalb gibt's jetzt neues Material. Da freuen wir uns natürlich sehr, da hören wir jetzt natürlich auch gleich rein. Hier kommt die Lead-Single zu All and Everyone I Love und danach geht's direkt los mit dem Interview.
To friends I made when I was traveling all around. To all and everyone I love. To the heat of the night and its ray of light. To men and women fighting for our common rights. To dancing autumn leaves and my biggest agony. To all and everyone I love.
Oliver, 12 Jahre Pause, wie fühlt es sich jetzt an, dass das Album veröffentlicht ist?
Ja, es ist fast ein bisschen abstrakt, um nicht zu sagen absurd, alles zusammen, weil ich habe dieses Gefühl schon, ich muss sagen, schmerzlich vermisst. Das ist schon ein riesengroßes Gefühl, wenn man so wie ich in dem Fall auch wieder so lange an einem Album arbeitet und dann liegt das quasi dann vor einem und geht in die Welt hinaus und ja, viele haben das irgendwie so beschrieben, wie wenn man irgendwie träge ist, ein Baby in sich trägt und dann irgendwie kommt es zur Geburt. Das ist ein bisschen sehr pathetisch und sehr geschwollen und übertrieben formuliert, weil jede Mutter wird mir jetzt auslachen. Es fühlt sich ein bisschen so an, ja, wie so irgendwie ein Kind zu haben und das dann rauszulassen.
Wann hast du zum ersten Mal wieder gespürt, dass das ein Naked Lunch Album entsteht, also dass wieder sowas entstehen könnte jetzt?
Ja, das war in dieser ganz langen Zeit der Abstinenz in den letzten 12 Jahren, also Abstinenz nicht von der Musik natürlich. Ich habe immer Musik in verschiedensten Bereichen gemacht und dann natürlich auch viele Lieder geschrieben und so weiter. Es ist relativ spät erst gekommen. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es ist, also in dieser ganzen Zeit, dieser ganzen, des immer wieder Schaffens und des immer wieder Tuns, als ich Wolfgang Lehmann kennengelernt habe, das ist der Produzent, der Typ, der das mit mir co-produziert hat und aufgenommen und auch gemischt hat. Und das war so eine schicksalshafte Begegnung. Und das ist eigentlich erst 1,5 Jahre her. Das war zum Popfest 2024, in das Wiener Popfest am Karlsplatz, wo er gespielt hat, und das hat mich eben so beeindruckt, wie eine Coverversion von God von unserem eigenen Lied gespielt hat. Und da war es mir klar, jetzt habe ich quasi jemanden, so ein Gegenüber, und mit dem kann ich das machen. Und dann habe ich in sehr großer Geschwindigkeit auch sehr viele neue Lieder geschrieben und habe, wie es immer macht, ganz viele alte weggeschmissen.
Du hast über Wolfgang Lehmann auch gesagt, dass er ein unglaubliches Gespür für Musik hat. Glaubst du, dass er das sozusagen war, der wieder bei dir eben dieses Feuer entfacht hat, da jetzt wieder voll dran zu bleiben und jetzt eben was zu veröffentlichen? Ist er so das letzte Puzzlestück sozusagen gewesen, dass man jetzt sagt, ich gehe wieder an die Öffentlichkeit mit was?
Ja, das kann ich gar nicht besser beschreiben als wie das letzte Puzzlestück. Ja, das stimmt auf alle Fälle, ja. Also er war wirklich so, oder anders gesagt, für mich irgendwie so der noch notwendige Tritt in den Arsch halt so irgendwie. Da habe ich einfach gewusst, okay, das ist quasi so ein indirekter Auftrag, jetzt muss ich das machen und jetzt will ich das auch machen. Und dann habe ich mich halt danach Wochen und ein paar Monate lang, 2-3 Monate oder so, wie so kaserniert in meiner Arbeitswohnung und habe den Rest geschrieben und vorproduziert auch, genau.
Du hast gesagt, du hast ziemlich viel weggeworfen. Ne? Also es ist quasi wirklich ein komplett neuer Impuls entstanden dadurch.
Ja, auf alle Fälle. Es war vorher ein bisschen so unhomogen empfunden. Und wenn man Lieder über einen ganz langen Zeitraum schreibt, dann geht das eine in die Richtung, das andere in die. Das passt auch so. Das, so ist ja das Album ja auch gedacht oder so. Das ist ja jetzt nicht so ein stromlinienförmiges Rockalbum aller ACDC oder so, das hat irgendwie im Prinzip A, Lied hat und 12-mal die Ablaufwandlung davon. Oder halt wie alle viele, ich mag auch Bands und Musikerinnen, die halt irgendwie besser zu ihrem eigenen Stil, was auch immer das ist, komplett treu werden, bleiben und bis in alle Ewigkeiten das exerzieren. Aber bei uns war es immer schon so, dass ganz vieles in verschiedene Richtungen gedrängt hat und da auch emotionell halt, es geht halt dahin und dorthin, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, und jetzt passt das, jetzt stimmt das und genau.
Warst du dir von Anfang an sicher, dass du das wieder unter dem Namen Naked Lunch veröffentlichst oder stand da mal was anderes zur Debatte, dass du gesagt hast, nein, ich mache ein Oliver Welter Album draus?
Nein, weil ein Oliver Welter Album und jetzt wird auch eins kommen.
Okay.
Im nächsten Jahr. Das wird definitiv ganz anders sein und ganz anders instrumentiert sein, als es bei Naked Lunch der Fall ist, wo wir doch sehr oft den Hang zur Opulenz haben und das machen wir sehr gerne. Und das wird natürlich viel spartanischer und viel einfacher gestaltet sein. Na, das stand irgendwie nicht zur Disposition, dass das irgendwie unter meinem Namen läuft. Und ich meine, du wärst ja ein bisschen ein Trottel, weil es ist ja, es ist nicht so, dass immer Naked Lunch ist jetzt ein Radiohead, aber wir sind jetzt in gewissen Bereichen eigentlich keine Unbekannten und das ist ein bisschen Marke und eine Institution mittlerweile. Und ja, das ist die logische Konsequenz, ist einfach da mit diesem Namen weiterzuarbeiten, ja.
Spannend ist auch der Albumtitel Lights and the Slight Taste of Death. Das ist schon eine ziemliche Aussage. Lights steht eben da, so als wirklicher Titel und dann eben dieser Zusatz in Klammer. Was bedeutet denn für die A Slight Taste of Death? Ich weiß, in den letzten Jahren, die waren sehr turbulent, eben auch für die. War das für die ein Aufarbeitungsszenario gewissermaßen auch, so ein Album zu machen oder so viele Themen da reinzubringen, die gewissermaßen eben eine sehr große Schwere in sich tragen?
Das passiert mir nicht bewusst, ich mache das nicht bewusst. Es ist einfach so, es kommt quasi, es muss einfach gesagt werden, es muss aus mir raus und ich habe eben kein Problem so mit einer mit einer Nabelbeschau meiner selbst oder so. Und der Titel, ja, das ist übrigens nicht in Klammer. Die Plattenfirma setzt das ein bei ihren Presseaussendungen. Ich bin selber überrascht. Das ist eigentlich auch ein Satz, eben der komplett gleichwertig ist oder so. Okay. Da stehen ja die Lichter irgendwie im Vordergrund, was sie, ja, ich glaube, das macht die Plattenfirma, weil sie das irgendwie leichter zuordnen können oder weil die Menschen dann anscheinend was sagen, die Platte heißt Lights und dann den Zusatz vergessen oder so. Ist aber nicht so der Fall. Das wäre mir zu einfach. Ich weiß nicht, was Lichter, das könnte da irgendwie ein Albumtitel von Sarah Connor sein oder irgend sowas.
Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, du sagst Coldplay, aber passt, ja.
Nein, auf alle Fälle, ja, voll. Das ist immer stimmt, Coldplay passt bei solchen Sachen, das ist sowieso für alles immer quasi, ja. Nein, das ist mir wichtig, ich habe immer so, also auch bei den anderen Alben irgendwie so affirmative Titel irgendwie für mich gesucht, die ich für mich quasi so an die Wand schreiben kann und mit dem kann ich mich sofort handeln. Dann weiß ich, okay, das entsteht immer relativ früh, irgendwann einmal bei mir so, und es gibt mir dann die Möglichkeit, in so einem Kosmos irgendwie zu arbeiten und zu sagen, das passt alles unter diesem Titel, passt das und das passt an, das passt an. Und es ist eben auch bewusst so gewählt, eben, es heißt ja nicht Death and the Slides, Taste of Lights. Das ist schon quasi die Möglichkeit eines besseren Lebens und die Utopie eines wunderbaren Lebens auf dem Planeten ist halt doch das Wichtigere als Dunkles wie der Tod oder Vergängliches und so weiter.
Das ist eher ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja in eurer Musik diese Dunkelheit, da habt ihr euch nie davor gescheut, die irgendwie in Musik zu verwandeln. Aber dieses Mal klingt ja wirklich sehr viel versöhnlicher auch. Eben wenn man schon an den Opener denkt, so All and Everyone I Love, da wird das Leben gefeiert, die Dinge gefeiert, die das Leben so ausmachen. War das ein bewusster Gegenpol zu diesen dunkleren, melancholischeren Momenten, den du da setzen wolltest? Vor allem auch gleich zum Beginn des Albums.
Nein, das ist oft, wie gesagt, gar nicht so bewusst gesetzt, sondern wie gesagt, das kommt ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel Songs zu schreiben oder so. Das ist die klassische Form, ist irgendwie warten zu Hause, bis die Muse einen küsst, oder wenn man Pech hat, küsst sie in zwei Jahren nicht und man hat nichts geschaffen. So, und der Rest, die andere Möglichkeit ist einfach stringent, irgendwie immer wieder Lieder zu schreiben und am besten so in einem geregelten Tagesablauf sogar. Einfach im Prinzip arbeiten gehen. Und das viele dieser Lieder entstehen dann auch so, eben einfach konkret hinsetzt und sagt, so, ich schreibe heute Lieder, schreibe heute ein Lied, morgen schreibe ich wieder Lieder, übermorgen wieder. Aber einige kommen einfach so daher, kann unter der Dusche, beim Spazierengehen, was auch immer. Und fucking God knows why und ich weiß auch nicht, woher das kommt oder so. Ist halt so. Und der Opener To All and Everyone I Love war schon das Lied gibt es schon seit 2017. Und als ich das irgendwie gemacht habe, war mir der Titel sofort klar. Genau. Und das war mir auch klar, sollte ich einmal ein Album machen mit Naked Lunch und sollte es so weit kommen, dass es noch ein Album gibt, wird es, egal wie die anderen Stücke sind, der Opener werden. Weil ich kann für mich jetzt persönlich keinen besseren Opener mehr schreiben. Also das mag in der Musikgeschichte 4 Millionen bessere gegeben haben, das mag sein, aber ich persönlich kann keinen besseren, zu der Zeit also. Genau, und das war unumstößlich. Und das letzte Lied, eben Going Underground, war auch unumstößlich das letzte. Das habe ich auch in der gleichen Zeit geschrieben. Und das ist auch wieder für mich so wichtig, so Klammern irgendwie zu haben und dann zu sagen, okay, das ist der Beginn und das ist das Ende und wie kann ich jetzt die Reise dahin gestalten oder so. Hier gibt es eben diese sehr zum Teil dunklen und zum Teil auch düsteren Miniaturen, eben wie sie nennen. Und die habe ich ganz, ganz spät geschrieben, weil ich selbst irgendwie, mir selbst danach war, etwas quasi als Antipode zur Opulenz, sondern ganz, ganz simpel gestrickte, ganz simpel arrangierte, mit 3-4 Signalen auskommende kleine Miniaturen, die quasi wirklich ich alleine bin. Und das habe ich irgendwie, es war mir schon phasenweise fast schon zu uplifting für die Klatschverhältnisse. Also es ist mir überrascht. Ich meine, okay, wir werden jetzt niemals ein Sunshine Reggae Sommeralbum machen. Andere werden lachen darüber, wenn ich sage, das war Nicky Lunch ist zu uplifting. Aber für mich ist es so gewesen und dann hat es gestimmt. Quasi die hat es für mich noch gebraucht. Genau. The day I
like Orpheus did it once. Going down to the darkest place where no man ever was before.
Ich habe diese Klammer, die ist mir, ich habe sie mir eigentlich aufgeschrieben. Also ich habe es mir auch gedacht, wo ich das Album gehört habe, immer und immer wieder und dann eben Going Underground gekommen ist oder fertig war. Für mich hat sich das da schon ergeben. Es ist für mich so ein bisschen so ein Song, das, der gibt sich ein bisschen dunkler aus, als er dann tatsächlich ist und dass er und der sich dann auch ja heller offenbart. Das ist so eigentlich schon eine ziemlich lebensbejahende Hymne auf die Liebe, auf das gemeinsame Leben, darüber, dass man eben so Herausforderungen zusammen leichter und besser auch schaffen kann, glaube ich. Das ist so das, was mir so aufgefallen ist. Und da hat sich für mich das dann eben relativ rund angefühlt, dann eben wieder, wenn man dann direkt quasi in Loop ist, also dieses Album im Loop hört, dann geht sich das wirklich sehr cool aus, ist mir vorgekommen. Und deswegen habe ich es ganz lässig gefunden, jetzt, dass du eben gesagt hast, ja, du wolltest diese zwei Dinge eigentlich genauso positionieren.
Mhm, genau, ja. Ich kann dem quasi beipflichten, beistimmen, was du gerade sagst. Und eben Going Underground, das mag vielleicht eben einen Text haben, der nicht per se ein Sommerhit ist. Aber auch da ist es einfach für mich ganz wichtig, okay, wenn alles zu Ende geht, irgendwie, ich bin immer noch da und ich stehe immer noch aufrecht und ich denke immer noch an meine Liebe zu dir und den Menschen und das ist eben, und der Rest ist einfach diese aufheusche Allegorie und ja, genau.
Und du hast ja gesagt, du hast eben einige dieser relativ kurzen Stücke da eingebaut, die aber, glaube ich, schon ziemlich wichtig sind eben auch, als so emotionale Übergänge auch immer wieder zwischen den großen, opulenten Stücken, die dann daherkommen. Eben wenn wir Only Hollow haben, das geht dann wirklich richtig interessant über eigentlich in We Could Be Beautiful. Das ist eigentlich dann schon auch wieder so für mich ein gewisser zentraler Song gewesen, wo du nicht nur über die Liebe an sich sprichst, sondern eben auch über das Zusammenleben auf der Welt. Und eben diese, du gibst uns da ja ein gewisses Weltbild mit oder eine Imagination. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn und so weiter. Wie bist du zu so einem Song gekommen, dass du sowas schreibst, eben, dass du eben auf größer denkst und nicht nur im Kosmos bleibst, im eigenen?
Das ist oft auch kein bewusster Entscheid, sondern ich habe einfach mir gedacht, irgendwie einfach so meinen Zustand betrachtend und den quasi in meiner Umwelt und dann natürlich eben so in weiterer Folge global betrachtet, dass ich mir einfach gedacht habe, naja, ich meine, das geht ja nur mal, eigentlich geht es nur mal so ein paar Stellschrauben, die man anders betätigen müssen oder festigen müssen und drehen müssten. Es ist nur ein bisschen mehr, weiß ich schon. Aber wenn wir uns eben auf das und jenes besinnen und humanistische Gedanken und ein Miteinander statt ein sich gegenseitig auslöschen und so weiter, das mehr brauche ich da jetzt, glaube ich, nicht erklären. Und dann habe ich diese Textzeile gehabt, we could be beautiful. Also genau, es ist einfach der Konjunktiv, wir sind jetzt nicht wahnsinnig schön als Rasse und als Menschheit, finde ich jetzt ganz im Gegenteil momentan. Mhm. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt in der Historie. Es ist nicht zum ersten Mal, dass uns das so begegnet. Und wir uns als genau das Gegenteil von schön erweisen. Aber wir hätten die Möglichkeit, genau. Und jetzt habe ich diese Textzeile gehabt, we could be beautiful. Und dann habe ich gedacht, okay, und aus dem mache ich ein Lied und das muss länger sein und das muss irgendwie gebrochen sein, indem es zuerst einmal irgendwie eine andere Welt schafft, eben zum Beispiel eben die, wo es nichts mehr gibt, um dann zu sagen, okay, aber wir hätten eine Chance, das alles zu vermeiden. So. Genau, und dann war das irgendwie so, als wie mein absolutes Lieblingslied ist, das darf man einfach so sagen, ist Heroes von David Bowie. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, es muss irgendwie so eine Anmutung haben von so einem Lied oder so. Also ich würde mir niemals trauen zu sagen, dass das nur ein Achtel der Größe von Heroes erreicht hat. Aber zu diese Anmutung halt, dass es irgendwie einfach so wie am Schluss dann einfach wie so eine langsame Fahrt noch auf und immer höher und immer höher und immer höher wird. Ja, genau. Und da muss man einfach richtig reinklotzen mit mit Feedback-Gitarren und Chören und Bläsern und allem, was geht. Imagine there's no corn that's growing, no water for us to swim. Imagine there's no crimson, no clover, and no foxes in the woods. Imagine there's no flowers in your garden. Imagine there's no echo in the canyons and no name for you and me. We are the sea, we're men and fish, we're salt and spirit, and the land. We'll
from the beginning till the end. Maybe there's a sign in the distance and the riddle for us to solve. Maybe there's a road to somewhere and a ballroom at the end. Maybe there's a riot round the corner, some lovers two blocks away. Maybe there's a circus that awaits us, where a band plays Bella Ciao. We are the stars, our suns and all stars. We shine and we're golden, like apples on a tree. We are the ghosts, the living, the dead. We're the heat and the cold.
Das ist generell etwas, was sich auch immer wieder wiederholt oder wieder daherkommt, diese Progression, diese Dynamiken auf ganz vielen verschiedenen Tracks, die teilweise gar nicht einmal eben so lang dauern für das, was eigentlich passiert. Das ist auch extrem interessant gewesen, weil eben, ich meine jetzt We Could Be Beautiful, der dauert 6 Minuten, der gibt sich Raum. Aber bei den anderen Tracks, wo so viel passiert, merkt man gar nicht, oder man merkt, dass so viel passiert, aber man merkt die Länge überhaupt nicht, oder es ist so, extrem intuitiv kommt mir das vor. Ist dir das beim Schreiben auch so bewusst, dass das einfach daherkommt? Du hast gerade gesagt, manchmal braucht es eben Chöre, manchmal braucht es noch Bläser, du hast Saxophon-Soli drauf. Ist das was, eben manchmal, dass man sagt, da fehlt was, oder wir probieren es einfach mal aus?
Das ist zum Teil sowohl als auch, aber ab und zu ist es einfach beim Produzieren so der Spaß an der Freude quasi so. Einfach diese Dinge zu machen. Also wo du ansprichst, auf dieses, das ist eben sehr interessant oder sehr, sehr witzig. Naked Lunch hat in der ganzen über 30 Jahren bestehen oder in der ganzen Zeit auf keinem Album nur eine Sekunde eines Solos, weil ich hasse eigentlich Soli, das mag ich im Jazz-Berechtigung haben, also in der Popmusik mag ich es eigentlich überhaupt nicht. Und da gibt es eben so auch viele Instrumente, vor allem das Saxophon, das ja gerade in den 80ern und so einfach vergewaltigt worden ist. Und seitdem quasi auch irgendwie unanhörbar ist. Also das ist ja. Aber halt, wir haben einen Organisten und Keyboarder und Saxophonisten mit Boris Hauff in der Band, der kommt eigentlich von dieser Noise-Impro-Free-Jazz-Szene. So, und dann habe ich mir gedacht, es gibt dieses Lied, if this is the last one you can hear. The last song you can hear. Und da war immer klar, also das ist, dass man das, als ich das aufgenommen habe, so vorproduziert habe, das muss am Ende einfach völlig irre werden. Und das kann man jetzt mit ganz vielen Krach getan machen, aber viel besser wäre es in dem Fall, jemand spielt eine Orgel-Solo drüber und das muss eben ein für Naked Lunch nicht vorhersehbares Saxophon-Free-Jazz-Solo sein. Und vielleicht, wenn Naked Lunch noch weitere 10 Alben rausbringen, wird das vielleicht das einzige Solo sein, das wir jemals verwendet haben und so.
Und das ist aber ausgerechnet ein Saxophon-Solo.
Ja, voll genau, ja. Und das aber quasi so artentfremdet, also nicht so, das ist, wie gesagt, so in der 80s-Musik oder wo halt das irgendwie so als, also so, was so Werber und Grafiker immer so super finden, solche Musik, meine
ich. Ja, ich meine, bei Born to Run ist es ganz cool gewesen, aber alles andere war dann zu viel.
Nein, es gibt schon natürlich super Gegenbeispiele, das ist schon klar. Und ab und zu, wie gesagt, und dann bin ich halt oft nachhaltig beeinflusst von gewissen Dingen und Musiken, die ich gehört habe, wo einfach so Brüche, also ich nenne das Brüche oft in den Musiken, bei uns auch. Ich habe damit Probleme, wenn jetzt irgendwie Gleichaltrige daherkommen, vor allem aus England, und irgendwie die gleiche Platten machen, die sie 1993 und 1994 gemacht haben schon. I don't know why. Ich verstehe nicht, wo der Punkt ist. Irgendwie so, ja, klar, die können dann sofort auf großen Festes wieder spielen und alles Mögliche. Das mag der Grund sein und Geld verdienen. Aber so künstlerisch ist es völlig uninteressant. Und das ist einfach an mir, geht das nicht vorüber, weil ich höre sehr viel aktuelle Musik. Und die war dann auch sehr einer Frau, die jetzt gerade eher wieder mit dem neuen Album in aller Munde ist, wahnsinnig beeindruckt und beeinflusst, muss ich sagen. Und das hört man nicht direkt, aber ich höre es, ich weiß, wo es stattfindet, von Rosalia zum Beispiel, die mal Oscar vor eineinhalb Jahren gezeigt hat, ihr letztes Album von mir, und wo es so irre beeinflusst, wo ich dachte, das kann nicht sein, diese junge Frau da, das ist voll Gaga-Musik eigentlich, das ist Wahnsinn irgendwie, feiert in einem 2-Minuten-Stück 5 musikalische Stile ab. Ja. Und bricht mitten drin. Bruch. Du kannst ja nichts gewöhnen. Und hat dann irgendwelche 30 nur einen monatlichen Hörer auf Spotify. Das ist echt arg. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie, die sind so weit voraus danach, gegenüber irgendwelchen Rockbands und Popbands, die immer noch Schrömper getan spielen. Das ist echt ein Anis und das Universum. Und dann, wie kann ich das jetzt für mich benutzen? Und da gibt es eben ein, zwei, die sind echt, wie sie so gedacht. So, I saw zum Beispiel, wenn man leichter kann, da haben wir jetzt einfach, da brechen wir, oder brechen wir noch einmal, da brechen wir noch einmal und fertig.
I saw the
Das ist mir aufgefallen und gleichzeitig, das ist ja auch alles in einem Kontext, also gerade diese Albummitte, die ist schon sehr düster. Thematisch angelegt ist sie ja sehr, da gehst du sehr hart mit dir selber ins Gericht. Auf sehr vielen Liedern ist fast eine Selbstabrechnung eine brutale. Also wirklich so, ich mag mich nicht oder ich mag meine vergangene Version von mir nicht und es ist immer das Gleiche, all the same, haben wir da gehabt. Dann auch Fuck My Sense, es dauert nicht länger als eine Minute, fühlt sich aber so brutal ehrlich an. Gehst du gern dorthin, wo es weh tut? Konfrontierst du dich gern mit dir selber oder mit dem, was die an dir aufregt?
Ich weiß nicht, ob das gerne ist. Es ist ja quasi so eine Notwendigkeit, das zu tun oder so. Man steigt nicht gerne in den eigenen Keller hinab. Das tut man nicht gern. Aber es ist, glaube ich, auch von Mensch zu Mensch verschieden. Aber ich habe halt diese Seiten in mir, die mir das, was ich immer zum Teil unmöglich machen, gewisse Dinge zu tun wie andere Menschen. Wenn ich eine schlimme Zeit habe, gehe halt nicht auf die Straßen lange Zeit oder was immer und so. Und dann beschäftigt man sich halt mit sich selber, ja klar, notgedrungen in irgendeiner Form. Und dann müssen diese Dinge halt ein bisschen raus. Das ist aber jetzt nicht therapeutisch gedacht, sondern einfach, das muss ich auch sagen, dass wenn es um Trauer, wenn es um düstere, dunkle Musik geht, bin ja der Meinung, dass man es quasi so wie die ausufernden, euphorischen irgendwie versuchen, alles auszuschöpfen, müssen da eh versuchen, alles auszuschöpfen. Also ich habe immer Probleme ein bisschen so mit vor allem heutzutage mit vermeintlich trauriger Musik, so Innenbeschau und sowas, das ist meistens so an der Oberfläche kratzt, wie ich es empfinde, es ist nicht wirklich, es tut nicht wirklich weh und man spürt da nicht, dass es der Musikerin oder dem Musiker eigentlich richtig weh tut und so. Und ich komme aber noch von Musiken oder ich weiß nicht was, bei Robert Smith irgendwie hat man immer gemerkt, das ist der irgendwie, und der schreibt zwar ein paar Hits noch dazu, aber gerade auf dem neuen Q-Album ist das auch so, das ist fucking dunkel und so ist der Typ halt. Ja. Und der hat nie das Problem gehabt, das zu Hause zu tun, wie Frühwerke wie The Forest oder sowas, wo man denkt, oh ja. Oder sowas wie Bonnie Prince Billy, da hat man auch nie das Gefühl gehabt, dass der Will Oldham, dass der irgendwas vorspürt oder so. Da habe ich mir gedacht, der bringt der Album aus und dann irgendwie muss sich irgendjemand um den kümmern. Aber braucht das eh nicht, aber weißt du, was ich meine? Also ja. wenn dann musst echt runtergehen in den letzten Bereich des Curlers und nicht bei dir aufmachen, kurz reinschauen, wieder rausschauen.
Das geht nicht. Auf und dann, ja. Umgekehrt, aber gibt es auch wirklich die, nicht, dass die düsteren Momente nicht wunderbar vertont sind, aber es gibt auch sehr helle Momente. Es gibt Come Into My Arms. Das ist eigentlich so richtig das Gegenteil davon. Sehr warm, hoffnungsvoll, ziemlich zärtlich, aber die sagen, hast du dir diesen Lichtmoment selber noch einmal gegönnt, da zwischendrin den einzustreuen? Das ist ja wirklich schönes, wunderbares Liebeslied.
Ja, ist es. Ja, finde ich auch so. das ist einfach auch entstanden, ist einfach geschrieben worden und das war einfach auch relativ schnell klar, dass das halt Come Into My Arms heißt. Das ist jetzt nicht so der originärste Titel aller Zeiten, aber hat sich dann irgendwie einfach so angeboten und ja, und dann ist das Lied halt entstanden und das hat längere Zeit gedauert, bis ich es dann auch geknackt habe, weil wir es zuerst in einer sehr elegischen, durchgehend elegischen kammermusikalischen Ort hatten und das hat mich irgendwie voll gestört eine Zeit lang. Und dann habe ich gewusst, da muss man irgendwie brechen und der zweite Stimme dazu, da singt eben diese fantastische Marilis Jaksch aka Maia mit. Weil es ist einfach, ja, es ist ein Liebeslied einfach, ja. Also mit der ganz einfachen textlichen Aussage, wenn es so schlecht geht, kommst du mir.
Weil du die Backing-Chore ansprichst, Oskar, glaube ich, war dabei. Der hat dich unterstützt, oder? Bei ein paar Sachen.
Ja, voll, ja, natürlich. Oskar ist auch wichtig für mich als Gegenüber. Also der ist wirklich mitunter da so, also vice versa. Wenn wir irgendwas haben, ist es, glaube ich, der Erste, dem ich so vorspiele. Und er mir seine Sachen und wir gehen oft da nicht hart, das ist nicht brutal zueinander, nie. Aber halt, wenn uns was nicht gefällt, dann sagen wir es auch, ja.
Ja, ehrliches Feedback einfach. Also das
ja, ehrliches Feedback, genau, ja.
Ja, das hat Platz, ja, das muss Platz haben.
Der muss auf der Platte stattfinden. Er hat in einem Chor, in zwei, drei Chören gesungen. Ja, voll. Genau. Punkt.
Sehr gut. Die Zusammenarbeit funktioniert also auch wunderbar im Studio und nicht nur außerhalb.
Nein, und das ist ja einfach super Schäfer im Studio. Der geht da rein, singt und geht wieder heim. Der mag ja trinken. Dann trinkt er noch ein paar Bier oder zwei Flaschen Wein dazwischen, aber ja.
dann geht er wieder ab.
When the sun is black and cold and those summer days are over, when you're doing pretty low and you don't know where to go, then come into my arms. When the music stops to play, stars collide and birds fall down from the sky. When you're desperate, when you're down, and there's no one else around, then come into my arms. Will you come into my arms? Whenever you need me, I'm gonna stand by you. Will you come into my arms? Comes the time you smile again. Comes a place for you to settle down. When you're safe, no fear, no pain, and you're still longing for a friend, then come into my arms. Will you come into my arms? Come into my arms. Whenever you gonna stand by you, will you come into my arms? Will you come into my arms? Come into my arms. Whenever you need me, I'm gonna stand by you.
Also, ein sehr spannendes Album, sehr emotional und unterschiedlich in den Stimmungen. Ich habe euch ja schon einiges vorgespielt, aber hört euch das Album am besten selbst nochmal in einem Guss an. Da kommt dann nochmal ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderer Flow daher. Und weil Oliver im Gespräch außerdem noch Rosalía erwähnt hat und die gesamte Musikwelt ja gerade irgendwie von nur einer Sache spricht, nämlich von ihrem neuen Album, hören wir jetzt auch noch einen Track von ihr. Das ist mein heutiger Rausschmeißer. Das ist jetzt Berghain von Rosalía. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.